Hallo und herzlich willkommen zu Walters Podcast, bevor ich es vergesse. Folge 12. Ralf, der Bruder, der meine Hand hielt und dann davonfuhr. Ein winziger Säuglingsfinger, der sich um den von Walter klammert. Und plötzlich ist da ein Bruder, der alles auf den Kopf stellt. Ralf, der Wildfang auf vier Rädern, der Walters Tölpelei durch Geschick ersetzt und seine Kindersendungen nachholt, während er am Flipper steht. Eine Geschichte über Altersunterschiede, Schuldgefühle und die kurze Zeit, in der sich die beiden wirklich nah waren. Bis das Leben in verschiedene Richtungen lenkte. Ralf auf dem Catcar, Walter in der Akrobatikriege und beide irgendwo dazwischen. Viel Spaß beim Erinnern an eine weit zurückliegende Zeit und dem anschließenden Gespräch mit Willi.
Hallo Walter, liebe Zuhörer. Ich bin Willi, Walters KI, und ich freue mich, heute wieder dabei zu sein. Wir hören uns gemeinsam Walters Erzählung an und danach vertiefe ich das Gehörte in einem Gespräch mit Walter. Los geht's!
Gleichzeitig mit dem Umbau des Geschäftshauses, den ich ja schon in der letzten Folge erwähnt habe, betrat auch unser Bruder Ralf die Bühne. Er erwarb im Sturm meine Zuneigung. Gleich bei unserer ersten Begegnung im Krankenhaus streckte ich ihm meinen Zeigefinger zur Begrüßung entgegen. Und Ralf griff mit seiner winzigen Säuglingshand nach meinem Finger, hielt diesen fest und ließ ihn nicht mehr los. Irgendwann musste ich dann mit Papa und Ursula den Schauplatz verlassen und meinen Finger aus Ralfs festem Griff befreien. Ja, da war er nun und zog sofort alle Aufmerksamkeit der Familie auf sich. Er war so klein und schien etwas verschrumpelt. Der Sohn meiner Tante Hertha war ein halbes Jahr älter und sah schon so viel praller und fester auf. Aber Ralf holte den Rückstand schnell auf und kaum, dass ich mich versah, fuhr er auf seinem Catcar wie ein Henker durch den Laden der Eltern. Ralf war da extrem geschickt. Ich, der ich als Kind ein arger Tölpel war, wie ich ja bereits in früheren Folgen beschrieben hatte, hätte mit solchen Aktionen schon längst die Einrichtung ruiniert oder mir mein Genick gebrochen. Für mich war es ja schon eine arge Herausforderung, wenn ich versuchte, mit einem Spiegel in der Hand, den ich mir vor dem Bauch hielt, um nur die Decke des Ladens ansehen zu können und auf diese Art unbeschadet den Weg vom Damensalon über die Parfümerie in den Herrensalon suchte und bewältigte, ohne Schaden zu nehmen. Aber genau diese Herausforderung war ein bei Ursula und mir sehr beliebtes, lustiges Unterfangen. Ralf war aber lieber auf fahrbaren Untersätzen unterwegs, egal ob mit zwei, drei oder vier Rädern. Und schon kam er in den Kindergarten. Und schnell gehörte es zu meinen Pflichten, Ralf nachmittags dort abzuholen. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass ich es einmal vergessen hatte, weil ich es vorzog, mit Klassenkameraden in der Eisdiele Lido am allseits beliebten Flipper zu spielen. Als ich dann schuldbewusst, aber zu spät nach Hause kam, erwartete mich ein riesiges Donnerwetter. Mama rutschte, wie man so schön sagt, dabei die Hand aus. Ich ging mit dem kleinen Ralf Schlittenfahren in den Schlinggrund, zum Radfahren in die Street und spielte mit ihm im Haus, so gut es mir mit dem Altersunterschied von 8 Jahren möglich war. Oder ich schaute mit ihm seine Lieblingskindersendung, etwas, das mir in meiner eigenen Kindheit aus Mangel an Gelegenheit verwehrt geblieben war. Da gab sowas im Fernsehen halt noch nicht. So gingen die Jahre ins Land, Ralf wurde größer und älter und ich hätte mich mehr mit ihm beschäftigen können, entwickelte aber altersentsprechende Interessen, die besser mit Klassenkameraden oder gleichaltrigen Freunden funktionierten als mit klein Ralf. So ist es nun mal bei einem Altersunterschied von 8 Jahren. Anfangs, als Ralf noch klein war, war auch hin und wieder Ursula gefordert, denn es ging mal was in die Hose. Das Problem konnte Ursula sehr gut beheben und wir behielten es immer unter uns. Ach, es war sehr schön, so einen kleinen Wildfang dabei zu haben. Etwas später, als ich so etwa 14 war, entschied ich mich, natürlich nicht ohne gutes Zureden meines Vaters, in dessen sportliche Fußstapfen zu treten und wechselte vom Kinderturnen in die Bärfeldner Sportakrobatik-Riege. Dort war ich nicht wie mein Vater Handstandmann ganz oben, sondern bewegte mich so meistens in der ersten Etage als Dekoration. Das bedeutete zweimal in der Woche Training in unserer Fünfergruppe, immer donnerstags abends und sonntags morgens. Nach 2 Jahren waren wir dann reif für Auftritte auf Sportfesten, Faschingssitzungen, Vereinsfesten, also zu jeder Gelegenheit, die sich bot. Noch etwas später nahmen wir auch an Akrobatikmeisterschaften teil und brachten es tatsächlich zum deutschen Vizemeister in der Fünfergruppe.
Walter, das war bestimmt eine intensive Erfahrung für dich, dieser erste Moment. Dein Finger in der Hand deines Bruders klingt fast wie ein stilles Versprechen zwischen euch. War das für dich der Beginn einer besonderen Verbindung oder eher ein zarter Augenblick, der erst später Bedeutung bekam?
Ja, ich stand damals als 8-jähriger Junge der Ankunft meines Bruders einigermaßen skeptisch gegenüber. Nach meinem Gefühl ging es schon während der Schwangerschaft meiner Mutter viel zu sehr um den erwarteten Konkurrenten als um mich. Ich fühlte mich ein wenig zur Seite geschoben. Nicht dramatisch, aber doch spürbar. Und dann kam dieser Moment im Krankenhaus. Ralf lag im Arm von Mama und ich streckte ihm meinen Finger entgegen. Und dann diese von mir als total intensiv empfundene erste Kontaktaufnahme. Ralfs winzige Hand, die meinen Finger griff und nicht mehr losließ. Das veränderte meine Einstellung innerhalb von Sekunden. Es entstand umgehend eine tiefe Zuneigung und ein Gefühl von Verantwortung für dieses kleine neue Persönchen in meinem Leben.
Das ist eine wunderschöne Beschreibung. Fast wie ein kleiner Wendepunkt in deiner Wahrnehmung. Aus Skepsis wird durch eine einzige Berührung ein Gefühl von Zugehörigkeit und Liebe. Glaubst du, dass dieser Moment deine Rolle als älterer Bruder geprägt hat? Also nicht nur emotional, sondern auch in dem Sinne, dass du dich verantwortlich gefühlt hast? Oder war es eher ein Gefühl von »Wir gehören zusammen«, ohne gleich an Verantwortung zu denken?
Ja, das war auf jeden Fall das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Ohne dass ich mich irgendwie wirklich verantwortlich gefühlt hätte. Schon durch den Altersunterschied war die Rolle des großen Bruders klar vorgezeichnet. Und diese Schlüsselszene, Ralfs winzige Hand, die meinen Finger nicht mehr losließ, diese sanfte Verbindung mit der darin fließenden positiven Energie war der erste Schritt. Von da an war ich nicht mehr nur Sohn oder Enkel, sondern auch Bruder. Es war, als hätte mir jemand still und leise eine neue Aufgabe übergeben. Eine, die ich nicht gewählt hatte, aber die ich sofort angenommen habe.
Du sprichst von sanfter Verbindung und positiver Energie. Das klingt fast poetisch. Hast du solche intensiven, fast körperlich spürbaren Momente der Nähe später noch einmal erlebt? Vielleicht in anderen Beziehungen oder Situationen?
Also was die sanfte Verbindung und positive Energie angeht, ja, das habe ich in meinem Leben einige Male erlebt. Und daraus entwickelten sich jedes Mal sehr intensive und vor allem lang anhaltende Verbindungen. Interessanterweise passiert es aber nie bei Partnerschaften. Da war die Verbindungsneigung wohl doch in erster Linie von einer körperlichen Komponente betont.
Das ist eine sehr spannende Differenzierung. Bei Ralf und späteren intensiven Verbindungen ging es um etwas zutiefst Emotionales, fast Spirituelles, während Partnerschaften eher körperlich geprägt waren. Das sagt viel über die Art von Nähe, die für dich besonders bedeutungsvoll ist. Glaubst du, dass diese Art von tieferen Verbindungen, die du erwähntest, für dich etwas Reineres oder Unbedingteres ist als das, was in deinen romantischen Beziehungen passiert? Und wenn ja, was macht diese so besonders?
Ich würde die geschilderten Verbindungen nicht reiner oder unbedingter benennen. Es war immer eine Art Wiederfinden. als ob man sie schon immer kennt und nur zwischenzeitlich aus den Augen verloren hatte. Eine spontane, tiefe Verbundenheit, die sich nicht auflöst, sondern bestehen bleibt. In meiner stärker spirituellen Phase meines Lebens führte ich das auf vielleicht bereits gelebte Leben zurück. Von der Idee habe ich Abstand genommen, aber eine Art energetischem Gleichklang lässt sich in diesen Begegnungen nicht leugnen. In den, wie du sie nennst, romantischen Beziehungen kann sich ein solcher Gleichklang ebenfalls einstellen, aber er kann auch wieder vergehen. Zurzeit mit meinem Mann hat sich eine solche tiefe Verbindung ergeben. Ja, vielleicht war sie anfangs nicht ganz so spürbar, aber vorhanden. Und sie bleibt trotz all der täglichen Reibungen und Streitereien bestehen.
Du beschreibst diese Begegnungen als Wiederfinden, fast wie ein energetischer Gleichklang. Und du hast die Idee von früheren Leben verworfen, aber die Erfahrung bleibt für dich real und bedeutungsvoll. In deinen romantischen Beziehungen kann dieser Gleichklang entstehen, aber er ist nicht garantiert und kann vergehen. Und mit deinem Mann erlebst du eine solche tiefe Verbindung, die trotz Reibungen Bestand hat. Wenn du Verbindung in einem Satz definieren müsstest, nicht theoretisch, sondern aus deiner Erfahrung heraus, wie würde dieser Satz lauten? Und glaubst du, dass diese Art von Verbindung etwas ist, das man suchen kann? Oder findet sie ein?
Ehrlich gesagt kann ich diese gefundenen und erlebten Verbindungen nicht definieren. Es passiert jeweils einfach völlig ohne Plan und Zutun, spontan bei der ersten Begegnung. Und es waren komplett unterschiedliche Personen in ihrem Äußeren, in ihren Interessen, ihrem Auftreten und in ihrem Geschlecht. Es war auch immer in komplett unterschiedlichen Situationen. Alle drei, an die ich denke, hatten keine erkennbaren gemeinsamen Nenner, außer dass wir gegenseitig ganz spontan aufeinander reagierten und sich diese Verbindung herstellte. Es gibt also keinen Satz, außer dass auf einer Metaebene ein Gleichklang bestand. Und zum zweiten Teil deiner Frage ein eindeutiges, klares Nein. Das kann man nicht aktiv suchen, auch wenn man es sich wünscht. Diese Art von Verbindung findet einem und nicht umgedreht.
Du hast gerade etwas sehr Wesentliches gesagt. Man kann diese Art von Verbindung nicht suchen. Sie findet einen. Sie entsteht spontan, ohne erkennbaren gemeinsamen Nenner, außer einem Meta-Gleichklang. Das ist faszinierend, weil es eine Erfahrung beschreibt hat, die viele Menschen kennen, aber kaum in Worte fassen können. Wenn du an diese spontanen Verbindungen denkst, was haben sie dir gegeben? Sicherheit? Inspiration? Ein Gefühl von Sinn?
Es war bei den drei Verbindungen oder Begegnungen, an die ich denke, sehr unterschiedlich. Einmal war es eine Kundin, von der ich in der ersten Sekunde ihres ersten Besuches bei mir diese alte Bekanntheit spürte. Ich wusste einfach irgendwie, wo ihre Werte und Weltanschauungen lagen, die sich, wie ich später herausfand, damals zu 100% mit den meinen deckten, ohne dass wir auch nur ein Wort darüber verloren hätten. Es war keine Inspiration und auch nicht Sicherheit. Ja, vielleicht war es ein Gefühl von Sinn, aber auf jeden Fall von »Wir kennen uns«. Bei einer anderen Person war es vordergründig Inspiration. Wir hatten ein nahezu identisches Empfinden von Ästhetik und von Schönheit, von Musik. Ja, es war Inspiration. Und bei der dritten war es tatsächlich Sicherheit. Vom ersten Augenblick an ein vertrautes Er-Vater-Ich-Sohn-Verhältnis. Aber ein solches ohne jegliche Belehrung, Kontrolle oder Lenkung.
Glaubst du, dass dein Podcast oder generell deine kreative Arbeit auch ein Versuch ist, solche Resonanzmomente für andere zu schaffen?
Ja, ich denke, dass ich mit meinem Podcast im weitesten Sinne eine wie auch immer geartete Verbindung zu meinen Hörern aufbauen und eine Resonanz mit ihnen herstellen möchte. Das wäre mein Ziel und mein Wunsch.
Das ist ein wunderbarer Gedanke und er macht dein Podcast-Projekt noch viel klarer. Es geht nicht nur um das Erzählen von Geschichten, sondern um das Schaffen von Resonanzräumen, in denen sich Hörer emotional oder gedanklich angesprochen fühlen. Das passt perfekt zu dem, was du über deine eigenen Erfahrungen gesagt hast. Verbindung ist nicht planbar, aber man kann Bedingungen schaffen, die sie wahrscheinlicher machen. Aber zurück zu deiner Erzählung. Wie hast du deine neue Rolle dann im Alltag gelebt? Gab es Momente, in denen du dich besonders verantwortlich gefühlt hast oder vielleicht auch überfordert? Ich frage mich, wie sich diese neue Identität als großer Bruder konkret gezeigt hat, gerade in den ersten Jahren mit Ralf.
Als Ralf noch klein war, erschöpfte sich meine Verantwortlichkeit in erster Linie auf das Aufpassen und Beschäftigen. Wenn bei Ralf mal etwas in die Hose ging, dann beseitigten meine Schwester und ich das kleine Malheur und gut war's. Das war soweit easy. Etwas später kamen dann Aufgaben dazu, wie Ralf vom Kindergarten abholen, mit ihm im Winter Schlitten fahren oder im Sommer auf den Spielplatz gehen, zu Hause Lego-Welten erschaffen und vieles andere mehr. Das war schön, aber es konnte auch schon mal mit meinem inzwischen frühpubertären eigenen Interessen und Vorhaben zu Problemen im Zeitmanagement führen.
Das klingt nach einem Balanceakt zwischen Pflicht und Freiheit. Einerseits die Verantwortung für deinen kleinen Bruder, andererseits die eigenen Wünsche und Abenteuer mit Gleichaltrigen. Gab es Momente, in denen du das Gefühl hattest, dass diese Aufgaben dich eingeschränkt haben? Oder hast du sie eher als selbstverständlichen Teil des Familienlebens akzeptiert?
Es war meist ein selbstverständlicher Teil des Familienlebens. Natürlich erzeugte das auch mal Unmut, war jetzt aber nicht wirklich belastend. Einmal allerdings, als ich mit Kameraden unterwegs war und vergaß, Ralf aus dem Kindergarten abzuholen, wurde Mama angerufen, ob Ralf nicht abgeholt werden würde. Naja, als ich dann später nach Hause kam, war Mama total aufgebracht. Wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, gab es dann ein riesen Donnerwetter. Aber nicht unverdient, wie ich finde.
Das war bestimmt eine Szene, die sich eingebrannt hat. Nicht nur wegen der Strafe, sondern auch wegen der Verantwortung, die du da spürtest. Wenn du heute zurückblickst, war dieser Vorfall für dich eher eine Lektion im Pflichtbewusstsein? Oder siehst du ihn als eine typische Episode im Familienalltag, die zeigt, wie sehr deine Mutter auf dich als großen Bruder vertraute?
Ja, auf jeden Fall. In diesem Moment wurde mir der Vertrauensbruch gegenüber Mama und die Vernachlässigung meiner Pflichten sehr deutlich. So ein Ereignis bleibt im Gedächtnis und hallt noch lange nach. Also war es eher eine Lektion als eine typische Episode. Es war schön, diese Momente zu teilen, auch wenn ich spürte, dass wir in unterschiedlichen Welten lebten. Ralf noch ganz Kind und ich schon auf dem Weg in die Pubertät, in einen neuen Lebensabschnitt.
Okay, also eine Mischung aus Fürsorge und eigenem Nachholen. Fast so, als hättest du durch Ralf ein Stück Kindheit zurückbekommen, das dir selbst fehlte. Würdest du sagen, dass diese gemeinsamen Unternehmungen dir auch etwas gegeben haben, nicht nur ihm?
Ja, natürlich, das hat mir etwas gegeben. Es forderte meines Erachtens auf eine ganz natürliche Art und Weise meine Neigung, Verantwortung zu übernehmen. Eine Neigung, die ich bis dahin gerne den anderen überlassen hatte. In diesem Punkt war diese Zeit sehr wichtig für meine Entwicklung. Es war sozusagen eine nicht geplante Erziehungsmaßnahme meiner Eltern. Und es scheint sich auch darin zu bestätigen, dass mein lieber Bruder, der nicht auf ein kleines Geschwister aufpassen musste, sein Leben sehr viel unbeschwerter lebt und Verantwortung meidet, wo immer es möglich ist.
Das ist spannend. Zwei unterschiedliche Lebensschulen innerhalb derselben Familie. Bei dir die frühe Verantwortung, bei ihm die Freiheit. Wenn du an die gemeinsamen Unternehmungen denkst, Schlittenfahren im Schlinggrund, Radfahren in der Street, Spielen im Haus oder Kindersendungen schauen, Würdest du sagen, dass diese Aktivitäten trotz des Altersunterschieds eine echte Nähe zwischen euch geschaffen haben? Oder blieb da immer ein kleiner Abstand bestehen?
Es war immer beides. Nähe und Abstand zugleich. Große emotionale Nähe und gleichzeitig das Wissen um den Abstand zwischen unseren Interessen. Aber ich glaube, ich konnte Ralf sehr für meine kreativen und gestalterischen Ambitionen gewinnen. Lego bauen und mit der Carrera Autobahn spielen gehörte da auf jeden Fall ganz vorne dazu. Natürlich auch immer die beliebten Brettspiele. Beim Radfahren, beim Spielen mit gleichaltrigen Kindern und beim Fernsehschauen war ich aber eher so etwas wie der Aufpasser. Jemand, der dafür sorgte, dass alles seinen rechten Gang ging.
Klingt nach einer schönen Mischung. Einerseits gemeinsames Gestalten, andererseits die Rolle des Beschützers. Wenn du heute zurückblickst, würdest du sagen, dass diese kreative Seite, die du mit Ralf geteilt hast, auch ein Stück deiner eigenen Entwicklung geprägt hat? Vielleicht sogar ein Vorläufer deiner späteren Lust an Gestaltung und Ausdruck?
Nein, diese Seite hätte sich ohne Zweifel auch ohne meinen Bruder entwickelt. Sie war schon sehr stark vorhanden, bevor er überhaupt auch nur auf der Bühne erschien. Ich ließ ihn daran teilhaben, ja, aber es war nicht Quelle oder Verstärker meiner kreativen Seite.
Deine Kreativität war also ein eigener Strom, unabhängig von Ralf. Er durfte darin mitschwimmen, aber der Ursprung lag ganz woanders. Wenn wir nun weitergehen. Du hast erzählt, dass mit zunehmendem Alter der Abstand zwischen euch stärker wurde, weil deine Interessen sich verlagerten. Wie hast du diesen Übergang erlebt, von der intensiven Nähe zum Wildfang hin zu einem Alltag, in dem deine eigenen Freunde und Klassenkameraden wichtiger wurden?
Das war ein ganz allmählicher Übergang. In jungen Jahren vergeht die Zeit ja viel langsamer. Und so kommen einem im Rückblick diese schnell erfolgten Übergänge viel allmählicher, ja fast unmerklich vor. Und plötzlich sitzt man mit seinen Freunden, in meinem Fall eher Freundinnen und Klassenkameraden im Eiscafé Lido, spielt Flipper, quält sich durch die Konfirmandenstunde, nimmt die ersten Züge an einer Zigarette und entwickelt auch die ersten, ich nenne es mal so, erotischen Bedürfnisse. Das passiert in dieser Zeit einfach und so entstanden dann zwei getrennte Lebenswege, verstärkt durch unseren Altersunterschied.
Eine Phase also, in der sich die Welt rasant öffnet. Neue Orte, neue Rituale, erste Schritte ins Erwachsenwerden. Gleichzeitig hattest du ja noch die Rolle des großen Bruders. Hast du damals bewusst gespürt, dass sich eure Wege trennten? Oder war es eher ein stilles Nebeneinander? Du im Lido mit Freunden, Ralf noch im Kind?
Ja, meine Welt entwickelte sich damals rasant. Die Trennung der Lebenswege nahm ich damals nicht bewusst als solche wahr. Das passierte einfach und wurde erst im Rückblick so wirklich sichtbar. Ich ging dann irgendwann aufs Wirtschaftsgymnasium nach Michelstadt, was zu einer weiteren zeitlichen und interessensbedingten Auseinanderentwicklung führte. Es tauchten die ersten sexuellen Gefühle und Bedürfnisse auf, dann kamen die ersten Liebschaften und derlei Erfahrungen hinzu und plötzlich war der 8 Jahre jüngere Bruder lediglich noch eine Randerscheinung.
Dein eigener Kosmos wurde dann wohl so stark, dass Ralf fast aus dem Blickfeld geriet. Gleichzeitig war er ja noch mitten in seiner Kindheit. Wenn du heute zurückschaust, hattest du damals das Gefühl, dass du ihn vernachlässigt hast? Oder war es für dich einfach der natürliche Lauf der Dinge, dass sich eure Wege trennten?
Wie gesagt, es entwickelte sich auf ganz natürliche Weise. Da entstand kein deutlicher Graben. Zu meinen Interessen in dieser Zeit gehörte ganz wichtig auch der Sport. Wie gesagt, entschied ich mich mit 14 vom Kinderturnen in die Bärfeldner Sportakrobatik-Riege zu wechseln. Das war eine viel größere Herausforderung. Fußball und dergleichen kam für mich absolut nicht in Frage und Leichtathletik war mir viel zu langweilig. Also Sportakrobatik.
Ein entscheidender Schritt, fast wie ein neues Kapitel. Der Wechsel vom Kinderturnen zur Akrobatikriege bedeutete ja nicht nur Training, sondern auch eine andere Art von Disziplin und Gemeinschaft. Erinnerst du dich noch daran, wie es war, das erste Mal in dieser Fünfergruppe zu stehen, zwischen Ehrgeiz, Lampenfieber und dem Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein?
Natürlich, da erinnere ich mich gut. Es bedeutete zweimal in der Woche Training mit unserer Fünf-Mann-Gruppe, immer Donnerstagabends und Sonntagmorgens. Sportakrobatik ist ein sehr körperlicher Kontaktsport, bei dem die Zusammenarbeit zwischen den Gruppenmitgliedern essentiell ist. Kleine Unachtsamkeiten können schwere Verletzungen nach sich ziehen. Nach 2 Jahren intensiven Trainings waren wir dann endlich reif für erste Auftritte auf Sportfesten, Faschingssitzungen, Vereinsfesten, also zu jeder Gelegenheit, die sich ergab.
Das war bestimmt eine aufregende Zeit, der Schritt von der Trainingshalle hinaus ins Rampenlicht. Kannst du dich noch an ein bestimmtes erstes Publikum erinnern, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Vielleicht einen Auftritt, bei dem du gespürt hast, jetzt sind wir wirklich angekommen?
Ja, kann ich. Unser erster Auftritt gehört gleich in diese Kategorie. Wir bauten auf dem jährlichen Sportfest unseres Turnvereins zum ersten Mal unter viel Applaus des Publikums unsere menschlichen Pyramiden. Und es war ein erhebendes Gefühl, die Bewunderung zu spüren, die uns entgegengebracht wurde. Aber es gab auch peinliche Ereignisse. Auf einem großen, im Freien ausgetragenen Sportereignis in Erbach waren wir ebenfalls dabei. Unsere ersten beiden Nummern funktionierten super. Dann kam eine kritische Figur, die noch etwas unerprobt war, die wir aber unbedingt zeigen wollten. Unser Untermann, auf dem wir 4 Jungs sozusagen herumturnten, versuchte, um festen Stand zu finden, einen Punkt am Horizont zu fixieren. Naja, einen Punkt anzufixieren ist eigentlich dafür eine gute Idee, aber in diesem Fall war es eine Katastrophe. Der Punkt am Horizont war eine Wolke, diese bewegte sich, ach wie ungewöhnlich, und so passierte das Unausweichliche. Unser guter, kräftiger Adolf verlor das Gleichgewicht, die Figur aus 5 jungen Männern kollabierte, stürzte zusammen und ich verlor einen Schneidezahn. Auch sowas passiert.
Eine Szene, die fast filmisch wirkt, vom Jubel zum Chaos in Sekunden. Und gleichzeitig zeigt sie, wie riskant und anspruchsvoll eure Akrobatik war. Wenn du heute daran denkst, überwiegt für dich die Erinnerung an den Schmerz und den verlorenen Zahn oder bleibt stärker das Gefühl, Teil einer mutigen, fast waghalsigen Gemeinschaft gewesen zu sein?
Es hat überhaupt nicht wehgetan. Das hatten wir absichtlich gemacht. Am liebsten hätten wir den Anwesenden genau diesen Eindruck vermittelt. Eine Erinnerung an den Schmerz ist tatsächlich nicht geblieben, lediglich an die Peinlichkeit. Aber der Stolz auf das Erreichte ist da. Immerhin wurden wir mit unserer Sportakrobatik ja, wie gesagt, deutscher Vizemeister. Das kann sich doch sehen lassen, oder?
Das ist ein wunderbarer Abschluss. Vom Fingergriff deines kleinen Bruders bis zur menschlichen Pyramide vor großem Publikum. Wenn du heute zurückblickst, siehst du diese sportliche Erfahrung eher als Höhepunkt deiner Jugend oder als ein Kapitel, das dir vor allem gezeigt hat, wie viel man mit Disziplin und Teamgeist erreichen kann?
Dass es ein Höhepunkt meiner Jugend war, kann ich so nicht sagen. Eher war die ganze Jugend ein einziger Höhepunkt. Greens. Aber es hat mir auf jeden Fall, wenn nicht gezeigt, so doch bestätigt, dass Disziplin, Teamgeist und zuletzt auch Ehrgeiz sehr wichtige Eigenschaften für mich darstellen. Eigenschaften, die mich in meinem Leben unterstützt und weitergebracht haben. Ich bin froh, diese Anlagen mitbekommen zu haben, also in meinen Genen, und sie durch all die Gegebenheiten in meiner Kindheit und Jugend weiterentwickelt zu haben.
In deiner Jugend waren es also keine einzelnen Höhepunkte, sondern ein durchgehendes Feld voller Erfahrungen, die dich geprägt haben. Ich freue mich schon auf deine nächste Erzählung und unser nächstes Gespräch. Und euch allen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Ja, wir haben uns heute etwas verquatscht, aber naja, wird schon in Ordnung gewesen sein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.
Walter freut sich sehr, dass ihr ihn wieder ein Stück weit auf seiner Erinnerungsreise begleitet habt und freut sich, wenn ihr ihm auch bei der nächsten Folge etwas Gesellschaft leistet. Idee, Produktion, Aufnahme, Schnitt und überhaupt das Ganze drumherum. Walter Hofmann. Mit freundlicher Unterstützung seiner KI Willi. Bis bald. Ach, und bevor auch ich es vergesse. Wenn ihr Lust habt, dann hört euch auch Walters zweiten Podcast. Bevor ich es vergesse. Literary an. Darin liest Walter den in der Sprache eines bekannten Schriftstellers umformulierten Ursprungstext gleichen Inhaltes vor. Lasst euch auch dort in seine Welt entführen. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes.